Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr sei mit euch. Guten Morgen, liebe Gemeinde in Gehlenbeck. Ich freue mich, mit Ihnen diesen Gottesdienst feiern zu können. Ich bin Frank Buhlmann aus Oberbauerschaft und bevor ich in den Ruhestand ging, habe ich dort als Gemeindepfarrer gearbeitet und als Schulpfarrer am Wittekind-Gymnasium. In UK war ursprünglich meine Frau angekündigt, aber wir haben dann intern nochmal getauscht. Warum wir überhaupt hier heute Morgen sind, liegt daran, dass Ihre Pfarrerin Barbara Fischer heute Geburtstag hat und diesen Geburtstag heute in Rom feiert. An der Orgel sitzt heute Bärbel Kuhlemann. Herzlichen Dank, Bärbel. Bärbel, ich bin jetzt ein bisschen irritiert. In meinem Ablauf stand vor meiner Begrüßung noch du schöner Lebensbaum des Paradieses. Das machen wir nach der Begrüßung. In Ordnung. Ob Nordkorea, Somalia, Jemen oder Eritrea, die Zahl der weltweit verfolgten Christen ist in den vergangenen Jahren drastisch angestiegen. Am zweiten Sonntag in der Passionszeit, dem Sonntag Reminiscere, erinnert die evangelische Kirche an die Christinnen und Christen, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Ein Großteil aller wegen ihres Glaubens verfolgten Menschen bekennt sich zum christlichen Glauben. Der Sonntag Reminiscere, heißt übersetzt Gedenke, erinnert daran, dass es nicht selbstverständlich ist, in Frieden und Sicherheit seinen Glauben ausüben zu können und ruft zum Gebet für Menschen auf, die sich Tag für Tag unter Bedrohung ihrer Existenz zu Jesus Christus halten. Was können wir tun? Menschen, die vor der Verfolgung geflohen sind, freundlich bei uns aufnehmen und uns für verfolgte Christen einsetzen und für sie beten und vielleicht an dem heutigen Tag eine Kerze für sie anzünden. Der Wochenspruch lautet, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Dann lassen Sie uns jetzt das erste Lied singen, Lied 96, 1 bis 3, du schöner Lebensbaum. Ich bitte Sie jetzt, den Psalm aufzuschlagen unter der Nummer 712.1 auf der Seite 1146. Lassen Sie uns den im Wechsel lesen und ich bitte Sie, die eingerückten Verse mitzusprechen. Nach dir, Herr, verlangt mich. Mein Gott, ich hoffe auf dich. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du hast uns in die Welt gesandt und wir sind unseren Weg gegangen mit gutem Willen. So vieles ist uns begegnet, hat uns fasziniert, manches geängstigt, beglückt oder enttäuscht. Darüber ist dein Auftrag bei uns verblasst. Wohin sind wir geraten? Wie finden wir dich wieder? Wir bitten dich, sieh freundlich auf uns. Vergib, dass wir Panik schieben, statt dir zu vertrauen. Vergib, dass wir politisch mit dem Schlimmsten rechnen und dir nicht mehr vertrauen. Vergib, wie unbedacht wir uns von den gegenwärtigen Ängsten einschüchtern lassen und wie wir zögern, deinen Willen zu tun. Bringe uns zurecht durch dein Wort und erneuere uns durch deinen Geist, erfülle uns mit Hoffnung und Freude, sodass wir dich loben. Amen. Der barmherzige Gott wolle sich unser erbarmen und uns unsere Sünden verzeihen und uns den Heiligen Geist geben, dass wir durch ihn seinen göttlichen Willen vollbringen und das ewige Leben empfangen. Amen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Jesus, du hattest es nicht gut auf unserer Erde. Manche Menschen haben dich gekränkt, manche wollten dir übel, manche haben dir Schmerzen zugefügt. Du warst allein, du hattest Angst, aber du hast dich nicht davon gemacht. Du bist geblieben, dafür danken wir dir. Denn wir brauchen dich bei uns. Wir haben oft auch Angst. Wir sind oft auch einsam. Wir müssen oft auch weinen. Hand in Hand mit dir sind wir stark. Amen. Wir hören die Lesung. Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht.
Das Wort ist wie Licht in der Nacht. Es hat Epistel für den heutigen Sonntag reminiscere und gleichzeitig der Predigtext steht an die Gemeinde in Rom im 5. Kapitel. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist.
Gott ist wie Licht in der Nacht, es hat Hoffnung und Zukunft gebracht.
Lassen Sie uns auf Gottes Wort antworten mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Habe ich etwas vergessen? Ach so, Entschuldigung, das war Ihr Wort. Also Sie sagen das uns an. Gut. Ich bitte Sie aufzustehen.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Wir nehmen wieder Platz und singen das nächste Lied aus dem blauen Heft. Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Rede, Herr, so will ich hören, und dein Wille werd erfüllt. Nichts lass meine Andacht stören, wenn der Brunnen des Lebens quillt. Speise mich mit Himmelsbrot, tröste mich in aller Not. Amen. Liebe Gemeinde, jetzt sind wir mitten, ja, zu Anfang der Passionszeit, in der Leidenszeit Jesu Christi angekommen. Und wir sehen auf alles, was uns heutzutage so belastet. Den Unfrieden, die großen ungelösten Fragen unserer Welt, das viele Leiden von Menschen und das Leid der Schöpfung. Es geht uns da genauso, wie wir gerade gesungen haben, da wohnt ein Sehnen tief in uns. Wir sehnen uns nach Frieden. In den letzten Monaten erleben wir Hass, Gewalt und Terror Schlag auf Schlag. Wir machen uns Sorgen um unsere Demokratie und sehen den Krieg in der Ukraine und im Nahen Osten. Und dann die Angst, dass auch unser Friede in Gefahr ist. Wir sehnen uns nach Freiheit und sehen, wie in vielen Ländern die Pressefreiheit immer mehr eingeschränkt wird, wie die Justiz von Machthabern benutzt wird, wie Nationalismus die Freiheit bedroht und den Hass schürt. Auch ein Sehnen nach Heilung und Ganzsein in dem, was uns persönlich angreift, belastet oder vielleicht sogar krank macht. Ein Sehnen nach Glück und Liebe für uns selbst und nach Bewahrung der Schöpfung für unsere Welt. Da wohnt ein Sehnen tief in uns und wir bitten Gott, sei da, sei uns nahe, Gott. Mitten in einer Nacht kommt der Pharisäer Nikodemus zu Jesus. Auch ihn treibt ein Sehnen an. Er gehört zum Hohen Rat, den geistlichen Leitern in Jerusalem. Jesus nennt ihn selbst ein Lehrer Israels. Vielleicht kommt er ja nachts, damit ihn keiner sieht. Nachts ist auch die Zeit der tiefen Gedanken und der Begegnung mit Gott. Er jedenfalls kommt allein zu Jesus und beginnt ein Gespräch, man könnte sagen ein Gespräch, unter religiösen Fachleuten. Und er will wissen, wer bist du, Jesus? Hast du denn eine Antwort auf alles, was mich so umtreibt? Man müsste doch einmal noch mal ganz von vorne beginnen können. Aber geht das? Unser heutiger Predigttext aus dem Johannesevangelium ist ein Teil dieses nächtlichen Gespräches. Jesus antwortet auf das Sehnen und die Angst und sagt: Jeder, der glaubt, hat durch mich das ewige Leben. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern wird das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, über den ist das Urteil damit bereits gesprochen, denn er weigert sich, Gottes einzigen Sohn zu vertrauen. Und so vollzieht sich das Urteil. Das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht. Denn was sie taten, war böse. Wer Böses tut, scheut das Licht und bleibt lieber im Dunkeln, damit niemand ihm seine Taten nachweisen kann. Wer aber die Wahrheit Gottes liebt und das tut, was er will, der tritt ins Licht. Damit zeigt sich, Gott selbst bestimmt das Handeln dieses Menschen. Soweit Johannes 3, 15 bis 21. Der drohende Richter, als der Gott immer wieder in der Kirchengeschichte gesehen wurde, ist für viele zu Recht verloren gegangen. Die Lehre vom Fegefeuer, die Theologen früherer Jahrhunderte so ausführlich diskutiert haben, interessiert heute niemanden mehr. Einerseits denke ich, Gott sei Dank, wie viel Angst ist mit diesen drohenden Gottesbildern verbreitet worden? Was für ein furchtbares, lust- und lebensfeindliches Gottesbild hat die Kirche benutzt, nur um ihre eigene Macht zu stärken? Andererseits wünsche ich mir das natürlich auch manchmal, einen strafenden Donnergott, der die Übeltäter anklagt. Dass sie da stehen vor Gott, ganz eingeschüchtert, alle, die so gerne Großen der Welt, dass sie ganz klein werden vor dem Richterstuhl Gottes. All die Mörder und Diktatoren, Hitler, Stalin, Saddam Hussein, die Millionen Menschenleben auf ihr Gewissen geladen haben, müssten gerade stehen für ihre Taten. Und auch die Mörder von München, Solingen, Magdeburg und Aschaffenburg. Wir wünschen es uns alle, dass die Mistkerle dieser Welt irgendwann bestraft werden. Sie sollen eben nicht ins islamische Paradies kommen, sondern in die Hölle. Sie haben die Hölle verdient. Die Kunst des Mittelalters hat in grausigen Bildern ausgemalt, wie es in dieser Hölle zugehen kann. Hieronymus Bosch konnte das gut. Aber auch ein Zeitgenosse von Martin Luther und Freund von Martin Luther, Lukas Cranach. Sie hatten offenbar geradezu Lust daran, das Leiden in der Hölle darzustellen. Karl Marx hat diese Jenseitsvertröstung als Opium des Volkes bezeichnet. Damit hätte er recht, wenn es so wäre. Aber nein, ich denke, der christliche Glaube betäubt uns nicht. Dagegen erhebe ich Einspruch. Unser Glaube gibt im Gegenteil den Mut, hinzuschauen, wo es Leid gibt, Unrecht, Angst und Not. Da muss es keine Furcht geben vor einem Richtergott, sondern Jesus Christus zeigt uns das Vertrauen in Gott, das uns hält in Zeiten von Angst und Versagen. Wenn wir einmal diesen Gerichtsdanken weiter überlegen, dann muss ich mir klar machen, irgendwann stehen Sie und ich dann ja auch vor dem Gericht Gottes mit unserem Leben. Und wie sähe das dann aus, das Urteil Gottes, wenn es nur nach unseren Taten ginge? Ihr Leben, mein Leben. Am Ende wissen wir alle selbst sehr gut, dass auch unser Leben nicht gerecht ist. Und es ist Hochmut, wenn Menschen meinen, sie wären perfekt. Und Martin Luther hat theologisch klar erkannt, dass kein Mensch so gute Werke tun kann, so viele Fehler beichten kann, dass er am Ende perfekt sei, dass er vor Gott bestehen könnte. Es gehört zur Demut eines Menschen zu erkennen, auch ich mache nicht alles richtig. Ich scheitere oft an meinen eigenen Ansprüchen, aber ich bemühe mich trotzdem. Das Johannesevangelium argumentiert auch in dieser Richtung, wenn es in unserem heutigen Predigttext heißt: Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Das ist ein Bild, das sich von allen Gerichtsfantasien des Mittelalters völlig unterscheidet. Jesus Christus ist nicht der Richter, der die Guten von den Bösen trennt, die einen in den Himmel und die anderen in die Hölle, sondern Jesus wird beschrieben als der, mit dem Gott seine Hand zu den Menschen ausstreckt und sagt: Komm, ich gehe mit dir. Gerettet werden nicht diejenigen, die sich gut benehmen, anständige Leute sind, alle Gebote erfüllen. Nein, gerettet werden die Menschen allein dadurch, dass sie an Jesus Christus glauben und dass sie Gott vertrauen. Mehr braucht es offenbar nicht. Na klar, denken da lutherische Christen sofort an das Schlagwort der Reformation. Martin Luther hatte gesagt, allein aus Glauben. Entscheidend ist, ob Menschen sich Gott anvertrauen. Wer nicht an ihn glaubt, heißt es, der ist schon verloren. Von Drohungen mit Höllenqualen ist hier keine Spur. Und ich denke, das Johannesevangelium beschreibt genau hier, was Luther mit Rechtfertigung allein aus Glauben meinte. Keine Leistungen zählen, keine guten Taten, sondern Offenheit für Gott, Liebe, Vertrauen sind entscheidend. Wie in seinem berühmten Vorwort am Anfang des Evangeliums argumentiert Johannes mit dem Gegensatz von Licht und Finsternis. Mit Jesus, so sagt er, ist das Licht in die Welt gekommen. Diejenigen, die Böses tun, die wollen das nicht sehen. Sie können sich nicht öffnen. Es klingt banal, dann ihre Sache. Sie bleiben in der Finsternis, selbst gewählt in aller Freiheit. Als ich längere Zeit mich damit beschäftigt habe, habe ich gedacht, das ist ja auch ein bisschen befreiend. Dann brauchen wir nämlich nicht alle überzeugen, brauchen nicht alle bekehren, auf den für uns richtigen Weg bringen. Dann lass sie doch, so interpretiere ich Johannes, lass sie doch das tun, was sie für richtig halten. Wir werden nicht die ganze Welt retten. Wer unbedingt in der Finsternis bleiben will, soll es halt tun. Vielleicht kämen wir als Kirche etwas weniger anstrengend daher, wenn wir sagen, liebe Welt, wir machen euch ein Angebot. Unser Glaube ist wunderbar. Wir freuen uns daran. Er gibt uns Halt und Haltung. Aber wir können auch damit leben, dass dieses Angebot abgelehnt wird. Und das ist leider Standard in unserem Land. Menschen verlieren den Kontakt zum Glauben und sie vermissen nichts. Das tut uns weh, aber wir müssen es akzeptieren. Kurz gesagt, früher wurde vorm Essen gebetet, heute wird vom Essen ein Foto für WhatsApp gemacht. Wenn wir uns auf den heutigen Predigttext einlassen, müssen wir auch Abschied nehmen von der Sehnsucht nach dem großen Richter, der am Ende der Zeit endlich Recht schafft, wie wir uns das vorstellen. Es ist unser menschliches Bild. Wir hätten gerne Gerechtigkeit nach unseren Maßstäben, wenn schon nicht in dieser Welt, dann doch in der nächsten. Das Johannesevangelium zeichnet ein anderes Bild. Ihm geht es um das Angebot des Glaubens, um das Glück, die Freude oder sagen wir, die Gnade, auf Gott vertrauen zu können. Ich kenne eine Frau, die führt Tagebuch. Was sie aufschreibt? Sie schreibt all das auf, wofür sie dankbar ist, was ihr an diesem Tag passiert ist, wofür sie Gott dankbar ist. Das klingt auf den ersten Blick vielleicht banal, aber es geht um eine Haltung. Bin ich Gott dankbar für das, was ich habe? Kann ich die anderen wahrnehmen und schauen, wo ich für sie da sein kann? Habe ich Lust daran, Gott zu loben im Gottesdienst mit meinem Leben? Ja, Glaube ist auch eine Haltung, eine Lebenshaltung. Dann kann ich sehr wohl auch auf das schauen, was mir nicht gelingt. Ich kann traurig sein über ein Scheitern und Angst haben vor Krankheit und Tod. Aber das ist nicht bestimmend für mein Leben, sondern ich habe Hoffnung, dass ich mich verändern kann, dass andere sich verändern können, dass Gerechtigkeit und auch Versöhnungen möglich sind. Wird es also nun ein jüngstes Gericht geben? Ich weiß es nicht. Ja, manchmal wünsche ich es mir. Aber wozu eigentlich, damit ich mich besser fühle? Ich denke, ich kann auch mit dem Johannesevangelium leben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lied 432, Gott gab uns Atem. In der vorletzten Woche nahmen wir Abschied und begleiteten auf dem letzten Wege Elisabeth Hagemeyer, geborene Möller, Tränkeweg 19, im Alter von 96 Jahren. Jesus Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Wir entzünden für die Verstorbene eine Osterkerze als ein Zeichen dafür, dass Jesus Christus den Tod überwunden hat und Gott uns neues Leben schenkt in seinem Frieden. Die Angehörigen sind nach dem Gottesdienst herzlich eingeladen, die kleine Osterkerze mit nach Hause zu nehmen. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Zu ihm beten wir: Gütiger Gott, wir glauben fest, dass uns nichts von deiner Liebe trennen kann, ja nicht einmal der Tod. Und darum bitten wir dich, nimm Elisabeth Hagemeyer zu dir in deine Herrlichkeit und schenke ihr die Vollendung ihres Lebens. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Wir singen. Als ich vorhin vom Parkplatz zur Kirche gegangen bin, sind wir am Gemeindehaus vorbeigegangen und da war schon eingedeckt. Ich vermute, das hat damit zu tun, dass heute Nachmittag um 16 Uhr der Volkschor ein Konzert gibt. Und es gibt dort auch Kaffee und Kuchen, wie ich gesehen habe. Also wenn Sie bei dem schönen Wetter heute Nachmittag rausgehen wollen, da gibt es ein Ziel. Am Montag trifft sich um 10 Uhr die Krabbelgruppe, am Mittwoch um 19 Uhr helfen und begleiten. Am Donnerstag um 19.30 Uhr findet die christliche Meditation statt und Freitag um 15 Uhr ist der KU-Tag. Samstag ist um 15.30 Uhr Konfirmandenprüfung und am Samstag um 18 Uhr der Vorstellungsgottesdienst der diesjährigen Konfirmandinnen und Konfirmanden mit Pfarrerin Barbara Fischer und Pfarrerin Lea Quer in der St. Nikolauskirche, also hier. Nächsten Sonntag können Sie hier um 10 Uhr Gottesdienst feiern mit Pfarrerin Lea Quer. Die Geburtstage feiern in der nächsten Woche heute Dr. Dieter Haubruck am Kirchhof 5. Er wird 87 Jahre alt. Am Montag Brigitte Klopotek, Kempe 10, 87 Jahre. Auch am Montag Magdalene Knefel, Burkerhank 14, 90 Jahre. Am Mittwoch Jürgen Daniel, Kampfweg 23, 81 Jahre. Am Mittwoch Wilfried Rathert, Querstraße 1, 89 Jahre. Am Donnerstag Edeltraut Hermann, Mühlenkamp 7, 86 Jahre. Am Donnerstag Annemarie Hölscher, Berliner Tor 13, 97 Jahre. Am Freitag Helmut Vogt, am Jägerbach 2, 86 Jahre. Und am Samstag Gisela Bredenkamp, Niederdorfstraße 31, 86 Jahre. Wir danken herzlich für folgende Gaben. Die Kollekte vom letzten Sonntag betrug 139,50 Euro und es wurden 50 Euro Spenden für die Gemeindearbeit abgegeben. Die landeskirchliche Kollekte wird beim nächsten Lied eingesammelt und ist bestimmt für bedrängte und verfolgte Christen in Notlagen. Sie merken wieder, dass vom Anfang her, von der Begrüßung her, das hat damit zu tun. Und die Kollekte am Ausgang ist bestimmt für die Diakonie in der eigenen Gemeinde. Freunde, das ist der Mandelzweig, ist das nächste Lied. Lassen Sie uns füreinander und miteinander beten. Ich möchte Sie bitten, in die einzelnen Bitten mit einzustimmen, mit dem Ruf, erhöre uns Gott. Wenn wir an die Leidenszeit Jesu zurückdenken, kann uns das Leid so vieler Menschen in unserer Welt nicht ungerührt lassen. Lasst uns beten für alle Menschen, die in Not sind, für die Opfer der Kriege und Katastrophen, für die, die wegen ihrer Rasse, ihrer politischen Gesinnung oder ihrer Religion verachteten und verfolgten. Gnädiger Gott, unsere Welt ist voll von Not und Elend, und wir können uns fast nicht vorstellen, dass es auch anders sein könnte. Wir bitten dich, lass uns erfahren, dass du bei uns bist als der Gott, der mit uns leidet. Lass uns daran glauben, dass du keines Menschen Leiden vergisst, und lass deine Nähe sichtbar werden in der Güte, die wir Menschen einander schenken. Wir rufen zu dir, erhöre uns Gott. Lasst uns beten für alle Menschen, die von Unsicherheit und von Zweifel geplagt werden, die nichts mehr vom Leben erwarten, die für ihre Zukunft schwarz sehen, weil ihnen das Nötigste zum Leben fehlt. Für die, die ihren Glauben an ihre Mitmenschen verloren haben, weil sie immer wieder enttäuscht worden sind. Für die, die nicht mehr an sich glauben und stattdessen auf extreme Kräfte hoffen. Gnädiger Gott, du kennst jede und jeden von uns mit Namen. Du lässt niemanden verloren gehen. Wir bitten dich, lass uns erfahren, dass du ein Gott der Lebendigen bist und dass du das Glück der Menschen willst. Gib allen die Kraft, das sichtbar werden zu lassen in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, dass wir lieben und nicht hassen. Wir rufen zu dir, erhöre uns Gott. Lasst uns beten für alle, die in Gefahr sind, sich gegen ihre Mitmenschen zu verschließen und zu vereinsamen. Für die Eheleute, die einander fremd geworden sind. Für die Eltern, die ihre Kinder nicht mehr verstehen. Für die Kinder, die ohne die Liebe ihrer Eltern aufwachsen müssen. Für die jungen Leute, die gemobbt werden. Für alle, die einen treuen Menschen verloren haben. Gnädiger Gott, du bist die Tür zum Leben. Wir bitten dich, mach uns fähig, uns so anzunehmen, wie wir sind. Bleib uns nahe, dass wir einander die Last des Lebens tragen können. Wir rufen zu dir, erhöre uns Gott. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin im Frieden des Herrn. Gott gebe euch Liebe, wo Hass ist, Kraft, wo Schwachheit lähmt, Toleranz, wo Ungeduld herrscht, Offenheit, wo alles festgefahren scheint. So sei Gottes Segen mit euch allen, er beflügele eure Hoffnungen und begleite euch wie ein Licht in der Nacht. Gott ist größer, als wir denken können. Jesus Christus ist vorausgegangen über Grenzen hinweg. In Gottes Geist können wir überwinden, was uns voneinander trennt. Geht hin als die Gesegneten des Herrn im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Nehmen noch einmal Platz.